Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß.
Damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 182 mittlerweile. Es ist Freitag, der 13. und das ist heute euer Glückstag, denn ich habe einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir sprechen heute über LinkedIn, das soziale Netzwerk, auf dem ihr wahrscheinlich alle mit am Start seid, und wir wollen heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wie sieht es eigentlich kulturell aus beim amerikanischen Social Network, das ja zu Microsoft gehört. Und ich freue mich, dass Selina Gabbert heute bei mir ist. Sie ist Head of International Brand Marketing bei LinkedIn, arbeitet von München aus, und wir schauen uns natürlich an, wie sie zu LinkedIn gekommen ist. Wir gucken aber natürlich hinter die Kulissen. Ich wollte wissen, wie man zusammenarbeitet. Feedback spielt dort zum Beispiel eine sehr, sehr große Rolle, erzählt sie uns. Und natürlich geht es auch darum, wie schaltet man eigentlich ab? Ja, wenn man natürlich beruflich in so einem sozialen Netzwerk unterwegs ist, privat dann möglicherweise ja auch noch die Kontakte pflegt. Auch darüber sprechen wir. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit der heutigen Episode. Und auf eine Sache möchte ich euch noch aufmerksam machen. Und zwar geht unsere Spendenaktion am 31. Oktober wieder los, die Eisbademeisters. Wer mir folgt, der weiß, dass wir im Winter gerne ins kalte Wasser springen. Das tun wir hier in Rostock in der Ostsee. Das könnt ihr aber auch gerne bei euch tun. Irgendwo ist immer ein Bach oder ein See, sage ich immer. Und wir machen das nicht nur, weil es irre Spaß macht und auch abhärtet, also für die Gesundheit gut ist, sondern wir haben eine Crowdfunding-Aktion und in jedem Winter suchen wir uns da einen Spendenzweck aus. Und wir haben auch wieder für diese Wintersaison einen wunderbaren Spendenzweck, für den wir sammeln wollen. Dafür nutzen wir dann auch Instagram sehr, um das so ein bisschen zu visualisieren. Und wenn ihr mögt, dann schaut euch das mal an. Ihr könnt gerne auch mit Eisbaden, sowohl in Rostock seid ihr alle herzlich eingeladen, als auch bei euch natürlich. Ihr könnt aber auch die Crowdfunding-Aktion unterstützen. Da gibt es dann in Kürze auch noch weitere Informationen dazu. Das wollte ich euch nur heute schon mal sagen. Und es hat auch ganz viel mit Networking zu tun. Das Thema der heutigen Folge packe ich euch in die Shownotes. Habt ihr dann schon mal gehört. So, und jetzt geht's los mit Selina von LinkedIn. Viel Spaß. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Selina heute bei mir ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock.
Vielen Dank für die Einladung, Gabriel. Schöne Grüße aus dem schönen München.
Warst du denn schon auf dem Oktoberfest oder gehst du dahin überhaupt?
Ich gehe schon hin, nicht mehr so oft wie früher. Wir waren mit der Company zur Mittagswiesen dort. Das ist so meine Lieblingszeit. Einfach ein Händel und ein Radler trinken. Auf die Abende bin ich gar nicht mehr so wild, ehrlich gesagt. Vielleicht geht es nochmal aus, einen Abend, bevor es aufhört.
Aber die meisten, die in München leben, gehen da schon hin? Oder ist das mehr so das, was man im Rest der Republik so sieht?
Das werde ich ganz oft gefragt, gerade von meinen internationalen Kollegen. Gehen Münchner überhaupt ab und zu Oktoberfest? Und ich bin ja keine echte Münchnerin, ich habe den letzten Münchner geheiratet, glaube ich, und der ging zum Beispiel gar nicht aufs Oktoberfest, bevor wir uns kennengelernt haben. Und erst durch mich und so durch Kundeneinladungen oder durch Firmeneinladungen ist er dann irgendwie auf den Geschmack gekommen. Und wir bekommen natürlich auch viel Besuch in der Zeit.
Ja, natürlich.
Von meiner Familie aus Karlsruhe, aus Berlin, die wollen natürlich alle hin und da gehen wir auch schon mal mit.
Und laufen dann los, um noch einen freien Platz zu ergattern, so wie man das auch manchmal sieht. Aber wir wollen ja heute gar nicht so viel über das Oktoberfest sprechen, sondern über LinkedIn, über deine Arbeit bei LinkedIn und ein bisschen auch über deine Story. Wie bist du da eigentlich hingekommen? Wie sieht es bei euch kulturell aus? Und ich würde dich natürlich auch gerne am Anfang fragen, wie du eigentlich meiner 10-jährigen Tochter Mathilda, die das Intro hier einspricht, wie du ihr erklären würdest, was du eigentlich so tust.
Das ist eine ganz tolle Frage. Ich habe es nämlich nicht geschafft, meinen Eltern zu erklären, was ich mache. Es ist wahrscheinlich so das gleiche Level wie deine Tochter vom Verständnis her, vielleicht aber auch nicht. Ich mache jetzt mal einen ganz waghalsigen Versuch. Also, meine Liebe, wenn du auf der Straße 10 freundliche Menschen anhalten würdest, um sie zu fragen, kennen Sie das Unternehmen LinkedIn oder die Social Media Plattform LinkedIn? Dann würden 3 davon sagen, kennen wir, die 7 nicht. Und meine Aufgabe ist es, die unter diesen 7 Menschen, die LinkedIn noch nicht kennen, LinkedIn bekannt zu machen.
LinkedIn haben ja die Jugendlichen nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja, da ist man bei Insta und TikTok und auch Xing kennen sie natürlich jetzt auch nicht. Was sind denn eigentlich so die Jüngsten, die auf LinkedIn unterwegs sind? Wie alt sind die so?
Wir haben ja seit 3 Jahren fahren wir die Strategie, im deutschsprachigen Raum auch junge Mitglieder auf LinkedIn zu holen, zum Profil, zum Sign-up zu bewegen. Und weil wir eben dort auch die größten Wachstumsmöglichkeiten noch sehen. Und du hast völlig recht, es gibt nicht unbedingt eine Alternative. Also die Wahrnehmung, das sehen wir auch immer wieder in Fokusgruppen, ist, eigentlich brauche ich gar kein professionelles Netzwerk. Wie du sagst, ich habe meine Social-Media-Plattformen. Es gibt genug Jobs für mich da draußen, Stichwort Fachkräftemangel. Eigentlich muss ich mich auf dieses professionelle Netzwerken gar nicht einlassen. Das ist in der Tat noch so ein bisschen eine Haltung, aber die jüngsten Mitglieder bei LinkedIn sind 18 und das ist die Gruppe, die zwischen 18 und 25 am stärksten wächst im Moment.
Ah ja, interessant. Seit wann bist du auf LinkedIn selbst?
Ich habe mich recht früh angemeldet, aber habe es nicht wirklich genutzt. Ein Profil hatte ich ziemlich früh, aber wirklich aktiv geworden. Es gab ja auch zu der Zeit kein Newsfeed, es gab nicht so viele Möglichkeiten zu interagieren, außer Kontaktanfragen zu schicken. Aber bestimmt schon 9 Jahre.
Ja, aber es gab ja auch noch ein Leben vor LinkedIn. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was du davor so gemacht hast. Du hast ja schon erzählt, du kommst ja auch gar nicht aus München. Karlsruhe-Ecke habe ich rausgehört. Wie sah so dein Einstieg? Wie sah so dein Einstieg in die Arbeitswelt aus? Was wolltest du machen? Was hattest du vor? Und wie würdest du uns das erzählen?
Ah, da führst du mich aber weit zurück jetzt. Kriege ich aber noch hin, auf jeden Fall. Ich habe ja in England studiert und habe dort auch meinen ersten Job angenommen bei Nature, bei einem Verlag, also was ganz anderes. Und ich glaube, das spricht auch dafür, dass ich eigentlich überhaupt nicht wusste, was ich machen möchte. Ich habe VWL studiert und auch das ist so ein Studium. Im Nachhinein muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du nicht weißt, was du machst, dann machst du halt BWL oder VWL. Und dachte mir, da habe ich die meisten Möglichkeiten, wenn ich mich dann mal entscheide, was ich machen möchte. Nichtsdestotrotz war der Start in einem Verlag im Marketing/Sales für mich schon auch, weil ich so ein breites Spektrum hatte, für das ich verantwortlich war. Es gab kein großes Marketing-Team. Ich war so eine One-Woman-Show und konnte so von Field-Marketing über Events bis über Webseite bauen, alles selber machen. Das hat mich schon geprägt, so dieser Rundumblick und alleine für einen größeren Bereich verantwortlich zu sein, ohne dass ich dabei viel kaputt machen konnte.
Aber in England bleiben stand dann nicht zur Debatte? Wolltest du dann irgendwann...
Ja, guter Punkt. Ich wollte einfach weiter. Ich wollte so die nächste Station. I was ready to go, hat man damals so gesagt. Es haben ja viele, also mein Kurs an der Uni war, wir waren fast nur internationale Studenten und alle haben dann irgendwann gesagt, okay, wir gehen jetzt ins nächste Land quasi. Und
für mich war München aus.
Genau. Für mich war München auch noch eine weitere Station in meinem Lebenslauf. Ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Dorf in der Nähe von Karlsruhe und meine Mission war eigentlich, die Welt kennenzulernen. Und dann bin ich aber in München hängen geblieben und ich habe das immer mal wieder so ein bisschen verschämt gesagt, aber inzwischen kann ich auch aufrecht stehen und sagen, München ist einfach eine sehr, sehr schöne Stadt. Eine tolle Stadt, um Kinder großzuziehen. Und schließlich habe ich ja dann auch viel, viel später, aber ich habe ja auch meine große Liebe gefunden. Und deswegen, bin ich in München geblieben. Ich bin mit meinem Job immer sehr viel gereist. Das hat es kompensiert. Daher keine weitere Station im Moment nach München.
Ich habe in dem Interview mit dir gelesen, dass du jüngeren Leuten eigentlich empfehlen würdest, auch am Anfang der Karriere gar nicht so lange bei einer Station zu bleiben. Warum? Also es gibt ja wiederum diejenigen, die sagen, ah, dieses ganze Jobhopping ist auch nicht so gut, beißt euch doch erstmal durch, bleibt doch mal eine Weile.
Ja, das genau, das ist so der Klassiker. Wir sehen aber auch, dass gerade die Generation Z, also jetzt auch die 18- bis 25-Jährigen, sowieso alle 2 Jahre ihren Job wechseln. Also letztendlich empfehle ich etwas, was sowieso schon da draußen passiert. Hm. Und auch zurückzukommen auf meine eigene Erfahrung. Ich war bei Nature, war ich dann 2 Jahre, bis sie von Holzbrink übernommen wurden. Und danach war ich aber 7 Jahre bei Siemens. Ja. Und wenn ich rückblickend, also es gibt nicht viel, was ich ändern wollen würde, aber diese 7 Jahre bei LinkedIn, bei Siemens, die waren definitiv zu lang. Auch wenn ich immer wieder andere Aufgaben, andere Rollen dort übernehmen durfte, aber es ist trotzdem eigentlich immer dasselbe gewesen. Und gerade in der Anfangszeit, so in den ersten 10 Jahren eines Berufseinstiegs, hätte ich gesagt, Mensch, da hätte ich auf jeden Fall nach 3 Jahren wechseln sollen, um mehr kennenzulernen. Ich bin danach ja in die Beratung und ja, wollte eben kompensieren dafür, dass ich so lange in einer Firma war und dann sehr schnell verschiedene Kunden betreuen, um dort auch einfach mehr Einblicke zu bekommen. Und das ist mir dann auch gelungen, als die Rechnung ging dann ganz gut auf.
Und dann bist du danach ja noch weitergezogen zu Sky Deutschland. Was würdest du so rückblickend sagen, also wenn du auch nochmal Siemens siehst, deine Beratungsstation und dann auch Sky, was hast du so über gutes Arbeiten gelernt?
Bei Sky, meinst du?
Ja, wie du magst. Also wenn du sagst, du hast bei Siemens auch nochmal so ein Learning, was du gerne nochmal teilen würdest, dann natürlich auch gerne. Aber weil natürlich auch viele zuhören, die auch noch so vielleicht am Anfang ihrer Karriere sind und schauen, wie kann ich mich da auch weiterentwickeln. Und einige sind vielleicht auch schon mittendrin und wollen sich auch nochmal weiterentwickeln oder neu erfinden. Von daher ist das immer interessant.
Ja. Das ist so wichtig, gerade um diese Orientierung auch zu finden. Und rückblickend, was ich bei Sky gelernt habe, was ich in keinem Unternehmen, auch in der Beratung, weil wir natürlich auch nur einen gemeinsamen Tag zusammen hatten, da konnte nicht diese starke Firmenkultur entstehen, nicht zu diesem Zeitpunkt zumindest. Und bei Sky war dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was man heute so unter Belonging, das ist sowieso ein Thema, mit dem ich mich sehr stark beschäftige. Wie wirst du in einem Unternehmen wirklich Teil eines größeren und auch Teil des kleinen Teams? Das ist für mich etwas, also dieser Erfolgsfaktor, wie du heutzutage auch MitarbeiterInnen glücklich machen kannst, dass sie auch Lust haben, was zu leisten und das Beste einfach für die Arbeit, für die Rolle auch einzubringen. Hm. Und das war bei Sky stark ausgeprägt. Nicht nur, weil HR und auch die interne Kommunikation sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben haben, sondern auch, weil wir ein gebeuteltes Unternehmen waren, ne? Mit einer langen Historie, viele Ups und Downs. Sky vorher Premiere wurde ja, dann genau übernommen. Ich glaube, in 2006 war das und wir waren ein defizitäres Unternehmen für sehr, sehr lange Zeit, also richtig defizitär, so jeden Tag 1 Million verloren und trotzdem gab es in unserem Team und überhaupt company-wide so viele MitarbeiterInnen, die diesen Schiff, diesen Tanker retten wollten und die fest an das Produkt geglaubt haben und das war ein Gefühl, das möchte ich überhaupt gar nicht missen. Und da bin ich auf den Geschmack gekommen, dass ich genau nach diesen Unternehmen Ausschau halte und dass Mitarbeiter und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, 1000-mal wichtiger sind als andere Faktoren, wie zum Beispiel, also ganz platt, Gehalt oder Firmenwagen. Also auf sowas schaue ich. Natürlich ist es ein Hygienefaktor, aber ich habe die Werte und die Wichtigkeit, nach denen ich heute schaue, haben sich komplett geändert seither.
Und du warst ja bei Sky dann auch Director Social Media, also da schon tief im Thema soziale Netzwerke auch drin. Warst du auch schon früh unterwegs auf sozialen Netzwerken? Also ich erinnere mich da auch noch an MySpace und auch einige, die es gar nicht mehr so gibt. Oder wie sah so deine Beziehung mit Social Media aus? Wie kamst du dazu?
Also ich war sehr früh auf Facebook, dass ich eben im Ausland studiert habe und einfach in Kontakt bleiben wollte mit meinen ehemaligen Kommilitonen. Ich war auch sehr, ich würde schon sagen, bin Early Adopter, ich bin aber kein Heavy User. Also ich probiere gern erstmal alles aus, aber ich bin in keine Plattform wirklich super tief eingestiegen, bis ich letztendlich dann auch über eine über ein Beratungsprojekt zu Sky gekommen bin und versucht habe, dann auch zu verstehen, okay, wie kann ich diese Plattform eigentlich für das Unternehmen nutzen. Das war 2008 jetzt auch nicht mehr so ein, es war schon noch neu, aber es war, du hast noch keine Möglichkeiten über Paid, also Kampagnen zu fahren. Das kam dann alles erst später. Also in der Zeit ist noch viel, musste man viel organisch arbeiten. Ich weiß noch, für unser erstes virales Video, also potenziell virales Video, haben wir verschiedene, wie wir es heute eigentlich auch wieder machen, InfluencerInnen angesprochen und BloggerInnen damals, die das Video auf ihren Blog eben, auf ihrem Blog featuren sollten. Also es war nochmal eine ganz andere Welt, wirklich Handarbeit, so ein Video zu 100.000 Views zu bringen. Mhm. Auch eine wirklich tolle Zeit, ja.
Ich habe ja auch lange im Marketing gearbeitet, bis ich mich dann eher so auch dem ganzen Thema, also alles das, was in einem Unternehmen stattfindet, dem habe ich mich dann ja mehr gewidmet. Aber das hat wiederum ja auch irgendwie mit Marketing zu tun nach innen, weil du musst ja auch Themen irgendwie vorstellen, überzeugen und so weiter. Und ich glaube ja auch, dass Marketing am Ende nicht nur hübsche, bunte Bilder sind, sondern dass es halt einen Mehrwert auch bringen muss. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren und vielleicht auch ein, zwei Jahrzehnten gesehen, dass sich Marketing durch Social Media ja auch extrem verändert hat. Dadurch, dass mit einmal die Brands nicht nur alles so rausgeschrien haben, auch über TV-Werbung ja früher, sondern dass mit einmal die Kunden und Kundinnen dann auch was dazu zu sagen hatten. Und das ist heutzutage ja Realität. Ihr seid ja selber auch ein Unternehmen, ein eigenes soziales Netzwerk. Wie hast du das so erlebt? Das ist ja auch eine Herausforderung gewesen für Unternehmen, sich so ein bisschen daran zu gewöhnen, an diesen Dialog, also diesen unmittelbaren Dialog ja auch mit Kundinnen und Kunden oder die, die es vielleicht ja noch werden könnten. Das hat ja einen viel höheren Aufwand dann auch mit sich gebracht, sich auch mit verschiedenen Rückmeldungen sozusagen auseinanderzusetzen. Natürlich auch verbunden mit großen Chancen.
Ja, das hat... Ich glaube, das war auch das Geniale an diesem Job, dass du als im Social Media Team wirklich an der Front bist und du kannst dir vorstellen bei Sky, wie viele Kommentare, Hinweise wir jeden Tag konsolidieren mussten, zusammen natürlich mit dem Customer Service Team. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen damals bei Sky, auch, glaube ich, zu vermitteln. Hey, wir sitzen hier auf einer Tonne von Wissen. Wir sind ganz nah dran. Teilweise haben die Kunden, wenn wir eine Störung hatten, zuerst uns über Social Media natürlich umgehend Bescheid gegeben, bevor die Technik davon Wind bekommen hat.
Ja, du kannst uns ja auch nochmal verraten, was hat denn dich überhaupt auch gereizt, zu LinkedIn zu gehen? 2017 bist du, glaube ich, dann zu LinkedIn gegangen. Wie kam's?
Wurdest du abgeworben? Du hast es schon erwähnt. Ich hatte natürlich viel Kontakt zu Social-Media-Plattformen. LinkedIn war damals noch mehr, haben wir mit HR auch viel zusammengearbeitet zum Thema Employer-Branding. Und deswegen, LinkedIn hatte auch nur ein kleineres Büro zu der Zeit, also meine Kontakte waren eher mit Facebook, also heute Meta, das hätte ich fast TikTok gesagt, das gab es natürlich damals noch gar nicht, aber LinkedIn war so auf meinem Schirm, weil ich auch wusste, die haben in München ein Büro und ich habe meinen Job dann aber ganz klassisch, also erstmal, warum wollte ich bei Sky weg? Ich wollte eigentlich nicht weg, ich war einfach schon sehr, sehr lange da und habe diesen Job auch schon sehr, sehr lange gemacht und wusste nicht, wo das eigentlich, was da so für mich der Karriereweg noch sein könnte und hatte schon meine Fühler ausgestreckt und war auch da 7 Jahre, es wird auch für mich so eine magische Zahl, wo es mich einfach nochmal juckt und reizt, irgendwas Neues zu erfahren, zu erleben. Und ich habe meinen Job tatsächlich über LinkedIn gefunden, ganz ganz klassisch, das klingt wie so eine Marketing-Story. Aber ich hätte mich auf diesen Job nicht beworben, weil die Jobbeschreibung, weil ich nicht alle Qualifikationen erfüllt habe. Es ging um die Gesamtverantwortung für den deutschsprachigen Raum. Ich war nur für Social in Deutschland verantwortlich bei Sky. Und typisch Frau, sehen wir auch heute bei LinkedIn, wenn die Anforderungen nicht zu 100% erfüllt werden, dann bewerben wir uns einfach nicht. Mhm. Also das ist eigentlich völliger Schmarrn, ne? Und ein Freund von mir hat mich connected mit einem LinkedIn-Mitarbeiter, der mir erklärt hat, du, wir sind sowieso fast nur auf Social unterwegs, wir haben nicht die Budgets für TV und für Out of Home. Also das könnte ganz gut passen. Und cut a long story short, ich habe den Job bekommen. Und meine erste Kampagne, was war das? Eine Out-of-Home-Kampagne über 10 Städte in Deutschland, große Plakatwerbung. Das Ganze war auch schon, das Briefing lag schon bei der Agentur und ich bin da echt so mega kalt eingestiegen und hatte eine extrem steile Lernkurve bei diesem Projekt und rückblickend auch da super dankbar für mein Netzwerk, weil ich verschiedene Menschen angesprochen habe und sie gebeten habe, habt ihr eine Stunde eurer Zeit, also nicht, dass man Mediaplanung in einer Stunde lernen könnte, aber zumindest hatte ich schon mal wieder Anhaltspunkte, wo ich auch neue Informationen finde. Wir hatten eine tolle Mediaagentur schon ongeboardet, also hat dann gut zusammengepasst, aber da habe ich auch gedacht, habe ich auch wieder gesehen, wie wichtig es ist, wirklich Kontakte zu haben, die belastbare Kontakte, die man ansprechen kann, und umso schöner ist auch, wenn ich dann auch wieder was zurückgeben kann, so im Laufe der Zeit.
Interessant, dass du auch Karriere ansprichst. Ich habe nämlich mal ein sehr gutes Buch über Karriere gelesen von Reid Hoffmann, einem der LinkedIn-Gründer. The Startup of You ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber er beschreibt ja eigentlich auch, dass man das viel mehr selbst auch in die Hand nehmen muss und sich viel mehr auch damit beschäftigen sollte und nicht nur so wie früher in den Fahrstuhl einsteigt, Karriere und dann irgendwann oben aussteigt, so kurz vor der Rente, sondern dass man sich eben überlegen kann, wo gehe ich hin, wohin und wie will ich mich entwickeln. Was glaubst du, ist heute wichtig, wenn man sich auch auf dem Arbeitsmarkt, so wie er sich entwickelt hat, Gedanken über Karriere macht? Man hat ja unfassbar viele Optionen, das überfordert ja wahrscheinlich sogar viele. Also wie kommt man dann zu einer guten Karriere überhaupt?
Ja, ich glaube, Überforderung ist so wichtig, das Thema von Gen Z, dass es so viele Möglichkeiten gibt und auch bei meinen Stiefkindern sehe, dass sie fast so in einer Schockstarre manchmal verharren, weil sie denken, ich kann diesen Job nicht annehmen, da wartet noch was Besseres auf mich oder vielleicht sollte ich noch mal zurück an die Uni gehen oder. Und diese Möglichkeiten, die gab es bei uns nicht. Ne? Es gab so ein paar Mainstream-Studiengänge und alles andere war exotisch. Und von daher, es gibt eine interessante Grafik von unserem CEO Ryan Roslansky, dass Karriere nicht mehr geradlinig verlaufen muss, nicht mehr linear, immer nach oben und dann nach dem Junior kommt der Manager, da kommt der Senior Manager und dann, sondern Karriere verläuft eigentlich wie so ein Spaghetti-Gericht, mal nach links, mal nach rechts mit Karrierepausen und vielleicht auch ein kompletter U-Turn in eine ganz andere Richtung. Also sich da nicht reinzustressen, dass eine Karriere immer geradlinig verlaufen muss, weil keine unserer Karrieren verläuft so. Auch wenn wir sie retroperspektiv so gestalten, ist auch bei mir bestimmt, natürlich versuche ich danach eine rückblickende Geschichte für mich auch daraus zu erzählen. Aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, bei Siemens, ich bin ja nicht immer aufgestiegen. Ich bin auch manchmal einen Schritt zurückgegangen, weil ich als People-Leader nicht gesehen wurde zu dem Zeitpunkt. Also, aber heute auf meinem Profil würde man sagen, ach, cooler, geradliniger Weg. Nee, wenn man wirklich mal genauer mit den Leuten spricht und sich die Erfahrungen teilen lässt und die richtigen Fragen stellt, also diesen Stress auch rausnehmen. Und die Arbeitszeit ist so lange. Ja, wir arbeiten teilweise 40 Jahre. Da kann viel passieren und Karrierepausen sollte man, ob mit oder ohne Kinder, immer einplanen, finde ich, wenn man es sich irgendwie erlauben kann.
Denn wir tendieren ja alle dazu, auch auf LinkedIn selbst uns von unserer Schokoladenseite zu zeigen und das natürlich auch gerne im Lebenslauf. Da wird jetzt keiner eine Station angeben, da habe ich ein halbes Jahr gar nicht gewusst, was ich machen sollte, sondern da habe ich dann natürlich nochmal diesen Kurs belegt und jenes gemacht. Und irgendwie sind wir so sozialisiert, dass wir uns natürlich gerne so zeigen, als ob wir den Plan immer gehabt hätten, auch wenn das natürlich gar nicht der Fall ist. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir irgendwie uns immer neu kalibrieren und neu auch überlegen, wo wollen wir jetzt in dem Moment eigentlich hin und was passt auch zur Lebensphase vor allen Dingen. Ne? Gerade wenn Kinder dazukommen, muss man sich ja auch anschauen, wie man das alles vereinbart. LinkedIn ist ja nun auch nicht so ein typisches Unternehmen, wie wir sie in Deutschland so haben. Dadurch, dass es ja auch einfach eine amerikanische Geschichte ist, eine andere Kultur in irgendeiner Form. Und das interessiert, glaube ich, auch viele, die hier zuhören, weil alle kennen LinkedIn natürlich, zumindest von außen oder aus NutzerInnen-Sicht. Aber wie ist es denn nun eigentlich, wenn man dort arbeitet? Was kannst du berichten? Wie ist es kulturell? Was ist das Besondere?
kulturell? Also da gibt es natürlich viel zu sagen. Das ist so unser Sweet Spot, weil wir eine sehr einen sehr starken Wertekompass haben. Wir haben eine Mission, die, wie wir immer so schön sagen, morgens uns morgens zum Aufstehen bewegt. Und ja, ich würde sagen, das Besondere, um es wirklich auf den Punkt zu bringen für unsere ZuhörerInnen, ist, unser Ziel bei LinkedIn ist es, ein vertrauensvolles, integratives Umfeld zu schaffen. Und ein Umfeld, in dem wir aufeinander Acht geben, uns umeinander kümmern und zusammen Spaß haben. Und das sind auch unsere, in a nutshell, unsere Werte. Und Spaß steht ganz weit oben, weil auch dieses Kümmern, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt, ist für uns der Kern dafür, dass wir dann eben auch, wir haben ja viele Sales-Mitarbeiter auch beim Kunden einfach selbstbewusst auftreten können und dort erfolgreich sein können. Und hoffentlich strahlt es auch irgendwie auf unsere Mitglieder. Aber um so ein paar Werte, ich weiß, Werte sind immer so ein bisschen dull, wenn man andere Firmenwerte liest und sagt, okay, das sind alles so Buzzwörter. Natürlich Ehrgeiz wollen wir irgendwie Members First.
Ja.
Genau. Aber bei uns, also ich glaube, der große Unterschied ist, dass die Werte auch wirklich gelebt werden. Die hängen nicht an der Wand, sondern wie wir auch unsere Meetings strukturieren, wenn wir Feedback geben, dann immer anhand der Werte. Also ist einer dieser Werte vielleicht nicht ganz angekommen bei einem Kollegen und daraufhin will ich ihm Feedback geben. Also die begegnen dir so am Tag so 2-3 Mal. Deswegen kann die auch jeder von uns, glaube ich, so im Schlaf abrufen. Aber dieses gegenseitige Vertrauen, aufeinander Rücksicht nehmen, wir achten auf Vielfalt, Integration, Zugehörigkeit, da haben auch alle.
Kann ich da nochmal nachfragen, Selina? Also wenn ihr merkt, im Miteinander, das entspricht irgendwie gerade gar nicht unseren Werten, dann feedbackt ihr euch darauf hin.
Genau.
Okay.
Entweder gleich oder du nimmst dir einfach einen ruhigen Zeitpunkt, weil so ein Feedbackgespräch, finde ich, soll auch gut vorbereitet sein, ja, anhand bestimmter Beispiele, aber auf jeden Fall zeitnah.
Ja, denn ich muss jetzt gerade so ein bisschen an Netflix denken, da gibt es ja auch dieses Buch, ja, über die Kultur, keine Regeln, und die legen ja auch offensichtlich sehr großen Wert auf Feedback, und es muss und soll alles im Sinne des Unternehmens passieren, und das erfordert dann sogar, schreiben die, dass man sich Feedback, konstruktiv feedbackt, und in deutschen Unternehmen erlebe ich das oft so, dass das so runterfällt. Oder es wird maximal von oben nach unten gefeedbackt im Jahresgespräch.
Ja, ganz genau. Ich habe das bei deutschen Unternehmen immer so erlebt, dass es Feedback gab im Jahresgespräch.
Ja, genau.
Und das ist für mich das schlimmste Szenario, wenn im Jahresgespräch Dinge besprochen werden, die überraschend sind, die das ganze Jahr über nicht angesprochen wurden.
Du hast dich die letzten 2 Quartale nicht so gut entwickelt. Aha, okay.
Ja, genau. Und dann fehlen ja auch oft die Beispiele, weil es einfach schon so lange her ist. Ja. Als Manager bist du auch nur ein Mensch. Ja, wenn du einmal im Jahr ein Review schreibst, dann kannst du dich ja nicht an gewisse konkrete Beispiele mehr erinnern. Mhm. Und deswegen sagen wir auch, zeitnah, und Feedback ist auch nichts, weißt du, bei Feedback kriege ich sofort Gänsehaut, aber da ist ein Gespräch fällig, ne? Und diese Angst soll eigentlich genommen werden. Also Feedback ist a gift, es ist immer ein Geschenk, es kostet auch den Gegenüber wahnsinnig viel Überwindung, das dir zu sagen, und das nehme ich als Feedback-Empfangende auch wertschätzend zur Kenntnis. Es ist nie einfach, Feedback zu geben, genauso wenig wie Feedback zu empfangen. Ja, ist auch erstmal, besonders dann, wenn du was ändern musst.
Was mich interessieren würde, wie sieht dann diese Feedback-Kultur auch aus? Also werden die Leute dann auch in irgendeiner Form ermutigt, Führungskräften ein Feedback zu geben, weil man das ja eben vorher nicht in anderen Unternehmen erlebt hat vielleicht, ne?
Ja, das ist natürlich spannend, Gabriel, weil wir natürlich immer sagen, wir Führungskräfte, wir wollen Feedback haben, gibt uns Feedback, und letztendlich bekommen wir aber keins. Und ich habe für mich festgestellt, das muss natürlich jeder für sich entscheiden, dass ich wirklich aktiv fragen muss und auch vorher fragen muss. Wenn ich zum Beispiel ein wichtiges Team-Meeting habe, dann frage ich vorher einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, könntest du genau drauf schauen und mir Feedback geben zu folgenden Punkten, also diese aktive Aufforderung, weil, also, wenn ich ehrlich bin, geht es mir genauso mit meinem Manager, fällt mir auch schwer, wenn er mich aktiv fragt, dann natürlich gebe ich ihm Feedback, aber dieses aktive danach fragen ist ganz wichtig.
Ja, ja. Ja, und dann kennen wir es auch von anderen amerikanischen Tech-Konzernen, dass die einen großen Wert auch auf die Büros legen. Gibt's natürlich so diese klischeehaften Bällebäder-Bilder von Google und Co. Wie sieht das bei euch aus in Deutschland? Du kennst natürlich auch die Büros in Amerika. Gerade weil du sagst, ne, Wellbeing ist uns so wichtig. Also was für einen Weg geht dir da so?
Ja, die, also unsere Büros sind alle wirklich spektakulär. Das ist immer so das erste Wort, wenn ich Besuch bekomme und der Besucher kommt rein. Wow, spektakulär. Das haben wir in München auch ein wunderschönes Büro. Das ist nicht so klassisch Bürogebäude, sondern wir sind in dem Gebäude der ehemaligen Süddeutschen Zeitung in der Hofstadt und haben dort das Dachgeschoss gemietet, wo früher die Drucker, die großen Zeitungsdrucker standen. Ah, ja. Das heißt, wir haben sehr hohe Decken, die sind 10 Meter hoch und die Decken sind aus Glas. Da konnte man früher dann eben auch, dass die Wärme entweichen konnte. Das haben wir natürlich alles modernisiert. Wir haben uns dafür ein Jahr Zeit genommen, diese Räume zu modernisieren in 2017. Und es ist wirklich so ein Gefühl, wenn du reinkommst, wir arbeiten immer mit viel Holz, mit einem schönen Boden. Also obwohl es ein Großraumbüro ist, hast du wenig Lautstärke, es wird viel geschluckt, du hast eine gute Klimatisierung, da ist eine tolle Küche, die wie so eine WG-Küche anmutet. Du bekommst immer in allen Büros Frühstück und Mittagessen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich alles immer super gesund. Und wir haben auch den obligatorischen Kickertisch und Tischtennistisch und Massage einmal die Woche.
Spielt da auch jemand?
Ja, ja, vor Corona war der eigentlich immer besetzt. Wir arbeiten eben hauptsächlich remote oder hybrid oder je nachdem, wie es ja in die Lebensplanung passt. Deswegen sind die Büros nicht mehr so frequentiert. Das ist auch etwas, worüber wir sehr viel sprechen im Leadership-Team, ob wir es ändern können und wollen. Denn die Büros sind nun mal so gestaltet, dass sie ein absoluter Wohlfühlplatz sind. Sie sind auch von der Location her immer im Zentrum einer Stadt. Und man könnte denken, ja klar, damit halt die Kunden da einfach hinfinden und damit es prestigeträchtig ist. Der eigentliche Grund ist aber dafür, dass die Mitarbeiter einfach hinkommen können. Weil wir sind am Marienplatz, da läuft alle S-Bahn-Linien laufen da zusammen, egal wo du wohnst, im Outback von München, du kommst immer einfach zum Marienplatz. Und wenn die Büros nicht mehr so frequentiert sind, dann müssen wir vielleicht auch irgendwann die Entscheidung treffen, ob wir verkleinern.
Das kostet ja auch Geld, ne? Das muss man ja auch wirtschaftlich betrachten. Und nicht wenige Unternehmen denken jetzt ja nicht nur drüber nach, sondern gehen das jetzt auch an, den Platz zu verkleinern, weil einfach, ja, nicht mehr so wie vorher zumindest, vor 2020 die Büros genutzt werden. Und wir sehen es ja auch da, wo Unternehmen ihre Leute zurückholen wollen. Die spielen ja nicht immer mit, die Mitarbeitenden. Aber da hat das dann auch so ungute Effekte. Deswegen ist dann die Frage, wie sieht der Mix aus? Ja, lässt man die Leute das entscheiden? Dann hat man natürlich auch einige, die gar nicht mehr kommen, was schade sein kann. Sagt man, wir einigen uns auf 1-2 Teamtage. Also wo seid ihr da gerade so in dem Dialog?
Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu und nicht nur ich, sondern es ist auch das Unternehmen. Flexibilität ist für mich der nachhaltigste Trend in der Arbeitswelt und wir wissen, dass ArbeitnehmerInnen in dieser Frage nicht bereit sind, Kompromisse zu machen. Ja, ich sehe das in unseren eigenen Befragungen, die wir quartärlich durchführen. Wir sehen das in Posts unserer Mitglieder auf LinkedIn. Wir sehen es, wenn MitarbeiterInnen neu einstellen wollen, dann ist es immer die erste Frage. Oder zumindest die zweite. Und ich finde aber auch wichtig, dass Flexibilität nicht nur, hier geht es nicht nur um, ist Homeoffice erlaubt? Wenn ja, wie viele Tage? Gibt es Pflichttage, wo ich reinkommen muss? Sondern viel wichtiger sind für uns die flexiblen Arbeitszeiten und Modelle. Also Mitarbeiterinnen die Möglichkeiten bieten, ihren Arbeitstag so zu gestalten, dass sie die Arbeitswelt zu ihrem Leben passt. Wir sagen immer, make work work und nicht umgekehrt. Also mein Leben soll nicht, die Arbeit soll zu meinem Leben passen. Ja. Das ist etwas, das oberste Prinzip, nach dem wir die Entscheidungen treffen. Und natürlich tut es weh, wenn diese Offices leer stehen. Und wir reden da auch immer wieder drüber, dass wir sprechen immer wieder neu darüber, was unsere MitarbeiterInnen möchten. Und natürlich kannst du immer wieder die Momente schaffen, wie zum Beispiel so ein All-Hands-Meeting oder Team-Meeting. Ja, genau. Zudem die Mitarbeiter angespornt sind, reinzukommen oder wo es einfach mehr Sinn macht, weil sie dort alle anderen KollegInnen treffen. Kannst auch überlegen, ob du da nochmal ein Catering auffährst oder nochmal irgendwie so eine extra Motivation.
Also ich glaube ja auch fest, dass wir einfach mehr uns über Community Management Gedanken machen müssen, um diese Flächen zu bespielen oder um sie attraktiv auch zu machen. Das sieht man ja auch bei Coworking Spaces, also die es nicht machen, da ist halt tote Hose, da arbeiten Leute nebeneinander und vielleicht grüßen die sich noch, wenn man Glück hat, auch nicht immer. Und da, wo Community Management stattfindet, in Coworking Spaces, da wird gefrühstückt, da wird sich ausgetauscht, da entstehen Synergien, da weiß man voneinander, da geht man auch gerne hin, weil man Leute kennt oder kennengelernt hat. Man hat immer mal was Neues und ich glaube, dass man genau so auch von Unternehmensseite viel mehr tun kann. Das können natürlich Veranstaltungen sein, das können auch ganz kleine Sachen sein, das kann Weiterbildung sein. Ich habe auch gehört, dass einige so in Richtung Akademie, ne, zusammen lernen vor Ort, cool, auch als Erlebnis da einiges tun. Da bin ich mal gespannt, wohin die Reise geht. Ich erlebe das jedenfalls gerade von sehr, sehr vielen, mit denen ich auch hier sprechen darf, dass sie so ein bisschen hin und her gerissen auch sind. Einerseits möchte eigentlich fast keiner aufs Büro verzichten, also nicht nur, weil man investiert hat, sondern weil man auch sagt, das gibt nochmal eine andere Qualität. Also da treffen wir uns dann nochmal komplett als Menschen, nehmen mehr Informationen auch voneinander auf. Andererseits wollen wir diese Flexibilität haben. Wie sieht denn auch diese Zusammenarbeit auf globaler Ebene aus? Du hast ja jetzt nicht nur Deutschland, sondern du guckst ja den großen Globus sozusagen an und die arbeiten ja auch alle in unterschiedlichen Zeitzonen. Wie sieht dann überhaupt so eine Zusammenarbeit da aus? Wie regelt ihr das?
Ja, auch ist sehr, sehr gute Frage. Auch das überdenken wir immer wieder neu. Aber wir sind natürlich ein amerikanisches Tech-Unternehmen, wie du gesagt hast. Unser Headquarter ist im Silicon Valley.
Ja, das ist so die Standardzeit dann, nach der sich alles richtet.
Also, das war tatsächlich mal so, als ich angefangen habe. Ich glaube, und das ist mein großes Learning, wir haben das einfach nie hinterfragt. Also ich hatte dann, als ich angefangen habe, hatte ich halt jeden Abend ab 18 Uhr meinen Kalender voll. Ja. Und ich bin, seit ich Mutter bin, in Early Bird. Es ist kein Problem, auch mal länger zu arbeiten.
Ja, absolut.
Aber mein Kopf funktioniert, mein Hirn funktioniert nicht mehr. Also ab 20 Uhr ist Schicht im Schacht bei mir. Ja. Und deswegen hatte ich natürlich auch Bedenken, ich kann hier nicht mein Bestes zeigen. Ich war neu, ich habe diese späten Calls, ich fange generell früh an. Und ich hatte die Frage gestellt, sag mal, wollen wir nicht einfach mal alternieren? Vielleicht, dass eine Woche starten wir diesen Call, unsere Zeit 17 Uhr, die Kollegen um 8 Uhr. Und mein Team meinte dann, ich glaube nicht, dass das geht. Und wie immer, da kommt halt jemand Neues, er sagt, habt ihr es mal probiert? Und dann habe ich das Meeting vorverlegt und die Kollegen, muss ich jetzt auch wirklich sagen, an der Westküste, denen war das so peinlich. Die haben gemeint, wir hatten keine Ahnung, dass es für euch 18 Uhr ist. Was eigentlich auch irgendwie nicht okay ist, dass man das nicht weiß. Aber ja,
blinder Fleck.
Blinder Fleck, aber wichtig ist einfach darüber zu sprechen. Und dann haben wir diese Meetings alterniert. Und jetzt ist es in der Tat so, also mein Chef ist für mich online ab seine Zeit 7 Uhr morgens. Also er würde mir nie so spät Meetings einstellen. Es sind immer noch genug späte Meetings und mein Tag fängt auch sehr früh an, wenn ich mit Sydney telefonieren möchte. Und dieses gegenseitig, was ich dir auch am Anfang gesagt habe, mit wir leben diese Werte, Rücksicht aufeinander nehmen. Und es ist nie eine gute Zeit für alle, aber es muss sich abwechseln. Und manchmal ist es halt für Sydney sehr spät am Abend und manchmal ist es für mich spät am Abend. Es muss einfach eine gute Balance sein. Gerade wenn das Team auf der ganzen Welt verteilt ist. Aber ich werde immer öfters gefragt, vielleicht ziehst du darauf ab, also wo sitzt eigentlich die Machtzentrale? Ne? Also wer trifft die Entscheidungen und wie viel dürft ihr eigentlich in den Ländern überhaupt entscheiden? Ja. Und auch das würde ich sagen, ist ein Weg gewesen, den man sich so ein bisschen, ich will nicht sagen erkämpfen, aber du musst dir wirklich deinen Platz an diesem Tisch mitsuchen, damit du eben auch als nicht im Headquarter sitzend über globale Strategien entscheiden darfst, zusammen entwickeln darfst, die internationale Perspektive einbringen darfst. Das ist nicht in die Wiege gelegt. Also das muss man sich wirklich erarbeiten sozusagen nach dem Motto Think Global, Act Local ist immer noch ein Thema. Aber was auch ganz wichtig ist, also die Zahlen sprechen für uns, ne? Die 78% unserer Mitglieder sitzen nicht in den USA. Also das Hauptgeschäft kommt nicht mehr aus der USA, weil der USA-Markt ist 100% gesättigt. Ja. Jeder hat dort ein LinkedIn-Profil, wirklich jeder. Und da kommt einfach nicht mehr der Wachstum her. Da kann man vielleicht nochmal was an der Markenwahrnehmung schrauben, aber der Job ist quasi erledigt in diesem Markt. Ja. Und das hilft natürlich auch zu sagen, okay, Selina, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die anderen Länder außerhalb der USA, hast recht.
Ja, und in den letzten Jahren, in denen du jetzt auch schon da bist, hat LinkedIn ja auch ein Wachstum nochmal hingelegt, auch im deutschsprachigen Raum. Es war ja davor so, dass man einfach bei Xing war und dann war es das. Und dann irgendwann gab es also auch noch die andere Option, zum blauen Anbieter zu gehen. Und jetzt kann man sich das auch aussuchen, wo man da sein möchte. Oder einige sind auch natürlich auch bei beiden. Aber dann macht man sich natürlich auch Gedanken, was macht uns da auch besonders? Wie grenzt man sich da ab? Wir haben natürlich die globale Marke, aber andererseits macht ihr euch auch Gedanken, wie ihr so in den einzelnen Ländern auch nochmal so eine gewisse Individualität in der Marke ausprägt, die kulturell vielleicht auch anschlussfähig ist?
Ja, absolut. Also die strategische Planung findet natürlich auf globaler Ebene statt. Die Guidelines festgelegt. Aber danach, sobald diese Planung feststeht und wir uns auf die Objectives geeinigt haben, kann jedes Land loslegen mit der eigenen lokalen Planung. Und da wir so stark vom Arbeitsmarkt abhängen, unser Geschäft, starten wir oft mit einer Diagnose jedes Jahr, was hat sich verändert, leiten daraus die Länderstrategie ab und legen dann die Taktiken fest. Das muss dann schon auch nochmal durch die USA-Approval-Schleife. Aber im Prinzip sieht jede Kampagne in jedem Land etwas anders aus. Man würde aber erkennen, durch Brandsignale, durch Markensignale, okay, das ist natürlich LinkedIn, aber die Ansprache ist eine komplett andere. Und ich glaube, Deutschland ist ein gutes Beispiel. Wir haben hier immer noch viel Wachstumspotenzial mit einer Markenwahrnehmung von knapp 30%. Die meisten kennen LinkedIn immer noch nicht oder haben den Namen schon mal gehört, wissen nicht, wie sie LinkedIn unterstützen kann auf ihrem beruflichen Weg. Und da muss ich ganz anders einsteigen, ganz anders erklären, als wir das zum Beispiel in der USA machen, wo es eigentlich nur noch, wir nennen es Consideration-Kampagnen, also nur noch Kampagnen gibt auf der Plattform, wie man neue Features benutzt. Ja. Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt. Wir müssen erstmal erklären, welche Vorteile du von deinem LinkedIn-Profil haben könntest.
Ja, und ein ganz wichtiges Thema, was ja auch viele beschäftigt, wenn es um LinkedIn und quasi um das Produkt LinkedIn geht, ist ja euer Algorithmus. Da gucken ja viele drauf und versuchen den immer so zu deuten und es gibt ein Update und dieses und jenes und
ja, eben der auch ständig geändert wird.
Wird ständig geändert. Das könnt ihr den nicht mal einfach so lassen. Nein, es muss natürlich weiterentwickelt werden und natürlich wollen natürlich Leute, die das nutzen, den auch so für sich nutzen, dass sie eine Reichweite aufbauen, ein Netzwerk aufbauen und das führt ja manchmal dann auch dazu, dass, sagen wir mal, gewisse Postings oder ein gewisser Content sich sehr stark ähnelt. Wir haben ja diese Selfie-Geschichte gehabt und einige haben das dann auch schon kritisiert und haben gesagt, sagt mal, ist das nicht cringe, um jetzt mal wieder in die Sprache der Jüngeren zu kommen, da mit diesen Poesie-Alben-Geschichten um die Ecke zu kommen. Das ist doch am Ende, zahlt das doch wieder auf dich mit deiner Kompetenz ein, weil wir haben vorhin über Karriere gesprochen. Ich weiß nicht, worauf es einzahlt und dann ändert ihr natürlich auch nochmal den Algorithmus und sagt, okay, ne, es kommt jetzt auch nochmal auf andere Sachen an, aber so zu sehen, wie sich das denn auswirkt, wie die Leute das nutzen, muss ja aus eurer Position auch nochmal sehr interessant sein, ne?
Ja, also ich habe natürlich da auch eine starke Meinung zu Selfies und Pussy-Album-Posts, aber solange diese Posts geliked werden, fühle ich mich natürlich wahrscheinlich als Autor motiviert, das weiterhin zu machen.
Ja, klar.
Und wir haben unser Algorithmus aber schon, wir passen ihn natürlich schon an hinsichtlich, weil wir auch gehört haben von unseren Mitgliedern, also wir nennen unsere User Mitglieder, falls es irgendwie verwirrend ist, dass dieser Content eben nicht so hochgerankt werden soll. Sie wollen sowas eigentlich gar nicht sehen, sondern Posts, die ihnen inhaltlichen Mehrwert bieten, von dem sie was lernen, der sie auf eine neue Inspiration bringt. Und dazu gehören eben Selfie-Pussy-Album-Posts nicht. Und dahingehend wirst du schon eine Änderung im Feed sehen, dass generell Posts, die einen Mehrwert bieten, deutlich besser gerankt werden in deinem Newsfeed. Also es sollte sich langsam einspielen.
Ja.
Aber es ist natürlich dann erstmal auch ein Prozess, bis das Ganze sichtbar ist.
Und eine wichtige Frage auch noch aus Sicht von Unternehmen. Die waren dann früher auf Facebook unterwegs und dann kommt irgendwann ja LinkedIn auf den Schirm und dann sagt man sich als Unternehmen, cool, dann mache ich eine Company-Page und dann kann ich da ja posten. Und dann stellt sich raus, das sehen gar nicht so viele. Was macht ihr dann mit den Unternehmen, die dann unzufrieden sind? Sagt ihr denen, nee, ihr müsst jetzt wirklich in eure Personen investieren oder gibt es eine Strategie, um beides gut hinzubekommen?
Also beides hat seine Daseinsberechtigung. Eine Company-Page bekommt einfach nicht so viel Reichweite, weil Menschen gerne Menschen folgen und mit Menschen interagieren und nicht mit Unternehmenspages. Die haben also generell einfach auch organisch nicht die Reichweite. Du könntest natürlich auch eine Page-Strategie fahren und die Posts von deiner Unternehmensseite dann eben dadurch auch dir eine Zielgruppe aussuchen, die diese Posts sehen soll. Klassische Paid-Media-Strategie. Aber wir empfehlen natürlich beides. Also es ist wichtig, Personenmarken aufzubauen. Das ganze Thema Corporate-Influencer-Programm, Thought-Leadership, das wir, dahingehend beraten wir auch unsere Unternehmenskunden. Also nicht ich, aber unser Team, das eben auch für die für Talent Solutions verantwortlich ist und ja, auch Marketing Solutions berät in der Hinsicht. Und du kannst inzwischen ja auch Personenprofile, kannst du auch mehr Reichweite generieren, indem du eine Page-Strategie fährst. Also beides ist möglich, um mehr Reichweite zu bekommen. Aber die Empfehlung ganz platt wäre, such dir MitarbeiterInnen im Unternehmen aus und investiere Zeit, welche Themen sie posten sollen. Und dann würde die Unternehmensseite eher so als Informationsrat die Inhalte von deinen MitarbeiterInnen reposten und nicht umgekehrt. Mhm. Ich sehe es oft umgekehrt. Es wird von der Unternehmensseite immer zuerst gepostet und Mitarbeiter reposten. Mhm. Also es kann jeder selbst ausprobieren, gibt nicht so viel Reichweite, als wenn du es umgekehrt machst.
Ja, ja. Kannst du uns noch einen Hack mitgeben? Was sollte man berücksichtigen, wenn man auf LinkedIn erfolgreich sein will?
Der eine Hack, den gibt's nicht.
Einer von vielen.
Also ich weiß, es klingt unfassbar langweilig, aber dein Profil ist der wichtigste Einstieg, ein gut gepflegtes Profil, und dazu gehört auch ein Profilbild. Also Profile, die ein Profilbild, wo ein Profilbild hochgeladen wurde, bekommen 21 mal mehr Besucher zum Beispiel oder 21 mehr Klicks. Also sowas, das sind so Kleinigkeiten, oder dass ich muss ja nicht meinen Jobtitel, das ist das Erste, was sichtbar ist, unter deinem Profilbild. Ich kann auch eine kurze Beschreibung, also durch was zeichne ich mich aus, was ist so der einseitige Elevator-Pitch, auch sehr aufmerksamkeitsstark. Und die Summary, die vergessen in Deutschland auch ganz viele
Mitglieder.
Sind in 5, 6 Zeilen zu erklären, was ist deine Erfahrung, was ist deine Mission, klingt so hochtrabend, aber für was stehst du?
Ja.
Und das Letzte wäre natürlich auch, das kostet etwas mehr Zeit, aber auch nicht unendlich viel, dass du neben deinen Jobstationen nicht nur den Titel, sondern auch eine Beschreibung hinzufügst und da auch möglichst viele Keywörter einpflegst, unter denen du gefunden werden möchtest. Und ich würde sagen, dauert alles in allem nicht länger als 15 Minuten. Gut investierte Zeit. Und dann würde ich aber auch schon anfangen, mein Netzwerk aufzubauen und anzufangen, auch zu kommentieren. Ja, Kommentar ist der kleine Post, bevor ich mich vielleicht auch an eigene Inhalte mache.
Ja, ist auch noch, glaube ich, sehr unterschätzt, das Thema Kommentare. Mhm. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Wie schaltest du eigentlich ab, um auch nochmal so zum Ende so ein bisschen was von dir zu erfahren, wenn du mal nicht, also du kannst ja natürlich privat dich auf LinkedIn aufhalten, du hast arbeitstechnisch damit zu tun, aber machst du auch mal alles zu, legst alles weg? Oder fällt es dir schwer?
Gutes Role Model für mein Team, auch die richtige Antwort gibt. Nee, Quatsch. Also ich habe schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich weiß inzwischen sehr gut, was mir gut tut, wann ich überfordert bin und wann bei mir nichts mehr geht. Und ich kann wirklich, wirklich abschalten, wenn ich Zeit für mich einplane. Also klar, ich bin gern mit meiner Familie zusammen. Ich verbringe gern Zeit mit meinem Hund, meinen Katzen, meinem Freundeskreis. Aber ich kann das eigentlich alles nur richtig genießen, wenn ich Zeit für mich habe. Und es ist so Zeit, wo ich Themen durchdenken kann. Das gelingt mir gut beim Gassi gehen oder beim Yoga, wo ich da eigentlich an nichts denken sollte. Mache ich aber trotzdem. Aber wenn ich wirklich an nichts denken möchte, wenn ich wirklich mal Ruhe hier oben brauche, dann singe ich. Ich habe nämlich vor kurzem angefangen, Gesangsstunden zu nehmen, weil ich mich erinnert habe, dass ich früher immer im Chor war. Es hört sich nicht so ganz schierlich furchtbar an, wenn ich singe. Und da steckt der Teufel so im Detail, so in den Nuancen, wie du welche Silbe, damit du diesen Ton triffst und natürlich auch den Text nicht vergisst. Und das ist für mich so wirklich meine neue Art zu meditieren. Und bin froh, dass ich das wieder für mich entdeckt habe. Und ich lerne dabei auch ganz viel, was ich so übertragen kann in den Job. Dieses, du musst einfach loslassen, je mehr du deine Stimme quetscht, desto schlimmer hört sie es an und desto heißer bist du auch am Ende. Ja. Also wirklich dieses Loslassen und manchmal auch so dieses Hingeben, Aufgeben, damit die Stimme einfach machen kann, was sie machen soll. Da interpretiere ich ganz viel für meinen Job auch rein.
Super. Und allerletzte Frage. Kannst du noch ein Buch mit uns teilen? Eins, das dich beschäftigt hat. Das muss nichts mit LinkedIn zu tun haben, aber welches du magst.
Ja, ich schaue gerade hinter mich, weil ich bin echt eine furchtbare, chaotische Leserin. Ich habe immer so 6 Bücher auf meinem Nachttisch und überall ist ein Lesezeichen drin in der Mitte. Ich kann diese Strategie nicht empfehlen, aber ich interessiere mich halt für so viele unterschiedliche Themen. Ich habe aber tatsächlich ein Buch, mit dem ich mich beschäftige. Ich habe es am Anfang gesagt, das Thema Belonging, also Zugehörigkeit. Ja. Und das ist von Owen Eastwood, Belonging. The Ancient Code of Togetherness. Und ich glaube, dieses Zugehörigkeitsgefühl und das für Wohlbefinden und Effektivität von Mitarbeitenden auch viel beitragen kann. Und es interessiert mich besonders als Manager. Was kann ich tun, um diese Grundlage zu schaffen? Du hast natürlich das große Ganze, das Corporate-Umfeld, was kann ich in meinem Team erreichen? Ja. Und besonders wenn neue Mitarbeiter ins Team kommen, ist ja oft so die Haltung, beweis dich erstmal, dann sprechen wir drüber, ob du einer von uns bist, ne, ob du hier zugehörig bist. Und gerade wenn du auch unterschiedliche Menschen, hoffentlich hast du viele unterschiedliche Menschen im Team, was kannst du tun, damit Diversität eine Bereicherung ist und nicht als was Trennendes gesehen wird? Oder wie wichtig es ist, Individualität zu schätzen und zu feiern? Und dazu sollen halt Manager, laut Owen Eastwood, so eine Art eine Team-Story entwickeln.
Ja.
Und da bin ich gerade mittendrin, wie ich das mache. Das finde ich sehr, sehr inspirierend.
Cool. Ja, vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Schön, dass du uns ein bisschen gezeigt hast, woran ihr so arbeitet. Wir sind gespannt. Es wird ja wieder viel passieren demnächst. Wir werden das natürlich auch verlinken hier in den Shownotes im Podcast. Herzlichen Dank. Dir weiterhin auch viel Erfolg und viel Gesundheit.
Vielen Dank, Gabriel, für deine Zeit. Dankeschön.
Bis bald. Mach's gut. Ciao.
Ciao.
Das war die heutige Episode. Alle Links wie immer in den Shownotes, also das LinkedIn-Profil von Selena passenderweise heute zum Thema LinkedIn. Aber natürlich auch nochmal die Webseite. Also wenn ihr euch für LinkedIn als Company interessiert, dann packe ich euch das auch nochmal mit rein. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und dann natürlich auch nochmal mein LinkedIn-Profil. Connectet gerne mit mir. Schreibt mal euer Feedback. Wenn ihr selber mal in den Podcast kommen wollt, schreibt mir auch gerne. Wir gucken uns das an. Vielleicht klappt es. Nicht immer passt es, aber manchmal schon. Sind schon einige Folgen auch dadurch zustande gekommen. Und wenn es euch gefällt, dann teilt die Folgen unbedingt in euren Netzwerken per E-Mail, per WhatsApp, per whatever. Ja, da fällt euch schon was ein und bewertet den Podcast bitte. Das wäre mir wirklich wichtig, damit wir diesen Podcast noch weiterentwickeln können. Es hängt alles davon ab, wie wir ranken tatsächlich bei Apple Podcasts, bei Spotify und Co. Und ihr könnt dann in den Podcast-Apps also eine Bewertung abgeben, ihr könnt ein paar Sterne vergeben, ihr könnt eine kleine Rezension schreiben, all das hilft. Das sieht schon wirklich auch sehr, sehr gut aus. Also ich freue mich da über jede Bewertung und jede Rezension, aber das könntet ihr wirklich tun für mich und für diesen Podcast und dann wird es den auch noch lange, lange geben. Denn wir steuern schon so allmählich auf die 200. Folge zu und ich würde ja gerne nochmal so einen Live-Podcast machen, am besten auch auf einer tollen Veranstaltung. Also wenn ihr da tatsächlich auch eine Idee habt oder selber eine Veranstaltung plant, eine Konferenz, eine Messe, whatever, ich bin da wirklich offen, kommt gerne auf mich zu und dann machen wir da nochmal eine ganz spezielle Geschichte zur 200. Folge spätestens. So viel für heute, lasst euch gut gehen, habt ein paar schöne Tage. Am Mittwoch nächste Woche geht es dann nochmal weiter mit der letzten Special-Folge. Ja, wir haben ja jetzt zum 5-jährigen Geburtstag auch mittwochs immer eine extra Folge gehabt. Nächste Woche dann also auch nochmal und danach wie gewohnt immer freitags mit einer neuen Episode auf die Ohren. So viel von mir. Schöne Grüße aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Rostock. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.